Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Heute sprechen wir über ein Thema, welches den Mittelstand umtreibt. Bis zum Jahr 2026 stehen 190.000 Unternehmensnachfolgen an. Ja, mittelfristig spricht man sogar von einer 500.000. Was tun, wenn ich mein Unternehmen in die nächsten Hände geben möchte? Das ist heute das Thema bei Chefsache.
Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen ist mehr als ein formaler Akt. Sie ist ein Generationenvertrag. Sie bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, Bewährtes zu sichern und Neues zu gestalten. Doch die Übergabe birgt Fallstricke, emotionale Spannungen, steuerliche Hürden und die Frage, wer wirklich führen will und kann.
Und zu Gast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich hier im Chefsache-Studio Nadja Litsch von der SM Ebner Stolz aus Stuttgart angereist. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Geben Sie mir mal ein Gefühl zu der Stimmung da draußen bei den Familienunternehmen. 190.000, das ist ja schon eine gewaltige Zahl. Mittelfristig haben wir von diesen 500.000 gesprochen. Ist das Thema auf der Agenda oder ticken da eher die Unternehmer so, dass sie sagen, ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon?
Das ist auf jeden Fall auf der Agenda. Ich würde mal sagen, eher so in Schüben. Also immer kurz vor einer Wahl, wenn das Thema erbschaftssteuerliche Verschärfungen vielleicht wieder mal potenziell auf der Agenda steht, dann merken wir schon, dann kommen wieder mehr Anfragen. Ist das ein Risiko? Müssen wir akut irgendwie handeln, was vorbereiten? Da merken wir immer so einen Peak. Dann ebbt es wieder so ein bisschen ab, aber es ist ein Thema natürlich, was gerade bei unseren Mandanten, viele Familienunternehmen, schon immer ein Thema ist.
Und das ist ja schon auch ein typisch deutsches Thema, dass wir eben diese Familienunternehmen haben. Was ist denn so aus Ihrer Erfahrung heraus die DNA eines Familienunternehmens?
Also Familienunternehmen sind tolle Unternehmen, sehr wirklich unternehmergeprägt. Hohe Identifikation oft mit den Unternehmerfamilien, die Kultur, die dahinter steht. Mhm. Ja, das ist halt was man bewahren möchte. Ne? Es fühlt sich nicht so schnelllebig an und vielleicht auch gerade in der Nachfolge immer dieser Wunsch, dass es auch in diesem familiären Kontext bleibt.
Man hört ja immer wieder, wenn du es vergleichst, auch mit Konzernen oder internationalen Unternehmen, die einen, die arbeiten sozusagen von Quartal zu Quartal, um ihre Ergebnisse entsprechend dann auch ihren Stakeholdern zu zeigen. Familienunternehmen, sagt man ja nach, das interessiert sie Bolle. Ja, also ihnen geht es eigentlich vielmehr darum, dass sie es sozusagen verwalten in ihrer Generation, aber eigentlich schon für die nächste Generation vorbereiten, wie auch eine berühmte Uhrenmarke ja auch immer wieder beispielsweise in ihrer Werbung tituliert. Ist das so?
Also das ist in Teil natürlich schon so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das nicht interessiert. Die sind natürlich auch wirtschaftlich extrem erfolgreich. Klar. Aber vielleicht mit einem anderen Adressatenkreis. Also es ist nicht so auf diesen kurzlebigen Erfolg und vielleicht auch eine kurzfristige Veräußerung wieder alles ausgelegt, sondern wirklich auf Bestand, auf, ja, wie gesagt, in den Händen halten, verwahren, die Kultur beibehalten. Aber ich würde nicht sagen, dass deshalb die anderen Sachen keine Rolle spielen. Es ist nur vielleicht ein anderer Fokus.
Man muss ja auch immer betrachten, in so einem Familienunternehmen, welches gegründet worden ist von dem Patriarchen oder der Matriarchin von mir aus, ja, ist ja schon auch eine gewisse Historie hinterlegt. Also wenn du da ganz klein anfängst mit einem kleinen Team, du hast eine Idee, du kämpfst durch Blut und Wasser sozusagen, ja, und du kriegst einen richtigen, ja, ich sag mal so, ist dein Lebenswerk, ja. Ist das letztendlich auch der Umstand, der am Ende im Weg steht, dass du emotional ganz anders damit verbunden ist?
Im Weg steht im Sinne für was?
Ich gebe es weiter in die nächste Generation.
Das würde ich nicht sagen, sondern das ist schon eine sehr hohe Identifikation deshalb mit dieser Unternehmerfamilie und auch ein Wille, das zu bewahren. Also ich merke das selbst auch, wenn ich bei Mandanten bin in so einer Unternehmerfamilie. Da ist ein ganz anderer Spirit. Ne? Ich finde das toll, diese Unternehmer kennenzulernen, da zu merken, was die geschaffen haben, was da dahinter steht. Und ja, ich glaube, das Loslassen, wenn das ist, worauf sie hinaus wollen, das fällt dann vielleicht schon manchmal an der einen oder anderen Stelle schwerer. Aber ich würde nicht sagen, dass da irgendwas im Weg steht jetzt. Ne?
Wir möchten ja heute vor allen Dingen darüber sprechen, wie man diese Thematik angeht und wie man sie bestmöglich angeht. Vielleicht dieser Frage vorweggeschickt, was sollte man auf keinen Fall tun?
Also auf keinen Fall tun, ist natürlich relativ, aber das Wichtigste ist, dass man dem Prozess Zeit gibt. Also viele handeln aus einer Not heraus. Wenn man, wie ich gesagt habe, kurz vor einer Wahl wieder feststellt, oh, es könnte eine Verschärfung geben oder die es wird teuer zu übertragen, dann handelt man oft aus dem Affekt heraus oder man hat nicht die Zeit, die man eigentlich bräuchte. Also ein guter Nachfolgeprozess kann gut und gerne mal 1 bis 2 Jahre dauern. Und die Zeit sollte man einplanen. Und deshalb, ja, eine gute Vorbereitung ist das A und O. Und deshalb, was sollte man auf keinen Fall tun? Das gibt es so hart nicht, aber ich würde umgekehrt sagen, nicht aus der Not heraus.
Nicht aus solche Nöte, Sie haben es angesprochen, können natürlich solche Wahlen beispielsweise sein. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, auch das Thema Krankheit.
Ja, ja? Klar.
Du arbeitest ein Leben lang und plötzlich gehst du zum Arzt und der sagt, du, bald ist Schicht im Schacht sozusagen, um es mal hart zu sagen. Ist das auch bisweilen ein Thema, welches völlig überrascht die Mittelständler trifft?
Ja, das kommt vor. Oder was natürlich auch sein kann, einfach ein plötzlicher Tod. Ne? Also es muss ja gar nicht immer Krankheit sein, ganz aber klar. Ein plötzlicher Tod, wo man einfach merkt, es ist nicht so vorbereitet oder so umgesetzt, wie man es vielleicht gemacht hätte, wenn man das zu Lebzeiten besser vorbereitet hätte. Ne? Und deshalb da ist wichtig auch, ich glaube, viele haben schon im Kopf, was sie gerne möchten, aber sind noch nicht in dieser Umsetzungsphase, sondern sagen, ach, wenn es dann mal soweit ist, dann mache ich das so und so. Ich glaube, besser ist, das, was man gerne machen möchte, schon mal vorbereiten, weil der Teufel liegt da im Detail oft. Und dann sagen, jetzt bin ich soweit und wenn ich es jetzt wirklich machen möchte, dann gehe ich mit diesem Paket zum Notar und übertrage. Dann ist man handlungsfähiger. Ne?
Es gibt ja unterschiedliche Szenarien. Also sprich, du bist der Gründer, du willst übergeben oder du hast es selbst schon von einer vorherigen Generation empfangen. Kann ja durchaus auch sein. Und jetzt gibt es die Szenarien, du hast tatsächlich Nachfolge in der Familie. Aber es kann ja auch sein, du hast keine Nachfolge in der Familie. Mhm. Also weil sie einfach nicht da sind oder einfach keine Lust haben. Sprechen wir mal von dem Fall, du hast Nachfolger, die tendenziell auch Lust haben zu übernehmen. Hier saß mal genau auf diesem Stuhl Wolfgang Grupp, ja, der Inbegriff sozusagen des deutschen Familienunternehmers. Und ich habe ihm damals die Frage gestellt, Herr Grupp, wie sieht es denn eigentlich aus mit Unternehmensnachfolge? Sie haben 2 Kinder, Bonita und Wolfgang Grupp Junior. Wer von den beiden macht's? Antwort von ihm natürlich sehr pointiert. Müssen wir mal schauen und da muss ich mir auch mal ganz genau die Ehepartner anschauen, weil das eine hohe Relevanz hat. Was würden Sie ihm auf so eine Antwort sagen?
Ich würde sagen, das ist eine relativ gängige Antwort.
Tatsächlich?
Ja. Also das, ich glaube, dieses Bild, das war das, was ich eben versucht habe, schon mal zu zeichnen. Ich habe eine Vorstellung, aber ich warte erst mal ab, ob sich das alles auch so dahin entwickelt, wie ich mir das vorstelle, bis ich dann tatsächlich umsetze. Das passiert ganz oft und das sind mal die Ehepartner, wo man sagt, ach, mal schauen. Sind aber auch die Kinder selbst, die vielleicht noch recht jung sind, wo man sagt, ach, jetzt gucke ich mal, wie der wirklich sein Studium macht oder sie, ob sie denn wirklich auch fachlich oder persönlich das Zeug dazu hat. All diese Sachen, wo man immer mal wieder dazu neigt, man wartet mal und das sehen wir oft. Ne? Und die Ehepartner, klar, spielen da auch eine Rolle. Ja.
Was wäre denn da die sag mal, bessere Lösung, dass man beispielsweise jetzt genau in diesem Fall sagt, naja gut, dann splitte ich sozusagen das Unternehmen. Ja? Also wie eine Torte, dann kriegt halt der eine die eine Hälfte und dann kriegt der andere die andere Hälfte. Oder ist es tendenziell eigentlich immer besser, wenn alles dann bei einem ist und der andere sozusagen eine wie auch immer geartete Kompensation bekommt?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt nicht diesen einen Weg, der richtig oder falsch ist. Die Unternehmensnachfolge ist immer höchst individuell und immer ein Einzelfall, weil jedes Unternehmen ist anders und jede Familienkonstellation ist auch anders. Und man muss sich da ganz vieles anschauen. Einmal, wer ist denn überhaupt potenziell als Nachfolger da? Wollen die das alle überhaupt? Können sie das alle überhaupt, sowohl fachlich oder persönlich?
Ganz klar.
Können die miteinander? Ist auch eine relevante Frage. Und das Nächste, worauf Sie ja so ein bisschen jetzt abgezielt haben, ist denn dann eine Entscheidungsfindung möglich, wenn man möglichst, wenn man viele Personen hat? Oder ist es nicht besser, man hat einfach einen und dann kann der ja alles entscheiden? Ist natürlich einfacher, aber ist vielleicht nicht immer im Sinne aller. Und um das vorwegzunehmen, man kann auch da mit mehreren Personen gute Regelungen finden. Also man kann ja über Stimmrechtsregelungen, über Poolvereinbarungen, man kann da ganz viel machen, auch im Gesellschaftsvertrag Dinge festlegen. Aber das ist eben dann in der tatsächlichen Umsetzung, sind das genau dann die Detailfragen, die dann oft Zeit kosten und wirklich dann nochmal Fragen aufwerfen. Aber ich bin der Meinung, es ist eigentlich alles abbildbar. Aber die Interessenlagen sind immer unterschiedlich.
Ja, und ich sage mal, vorausgeschickt ist es natürlich immer ein Initial. Von wem kommt denn oder sollte denn in der Regel das Initial kommen? Also sprich von dem Gründer selbst, der dann übergibt. Oder passiert auch bisweilen, dass die Kinder sehen, es wird langsam Zeit, weil klappt nicht mehr ganz so rund oder wer auch immer da mit drin steckt. Was meinen Sie?
Also in der Praxis kommt es tatsächlich meistens von dem Übertragenden. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass man die potenziellen Nachfolger in den Prozess mitnimmt. Schwierig ist es immer dann, wenn der Nachfolger oder der Übertragende eine feste Vorstellung hat, es muss genau so laufen, das ist mein Wille, so müsst ihr das alle umsetzen. Und auf der anderen Seite sind vielleicht Leute, die das gar nicht so möchten oder können oder eine andere Meinung haben. Und dann ist es immer schwierig. Deshalb, ich glaube, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig in diesem Nachfolgeprozess, dass man wirklich auch versteht, was möchte derjenige, der es überträgt, aber auch, was möchten denn die, die es übernehmen sollen. Und dann da vielleicht schon in dem ganzen Prozess ja einen Konsens finden. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja. Ja, man spricht ja am Ende nicht nur über Zahlen, Daten und Fakten sozusagen, sondern ich kann mir vorstellen, dass da ganz viel Psychologie auch mitschwingt, bis hin zu dem kleinen Klötzchen, das vielleicht das Geschwisterle vor 40 Jahren mal geklaut hat oder versteckt hat oder vergraben hat oder wie auch immer, war so ein bisschen überspitzt gesagt. Darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen im zweiten Teil unserer Sendung und natürlich auch alles, was das Thema Erbschaftssteuer angeht. Da rollt's vielen Unternehmern wirklich die Nägel hoch und dazu gleich mehr. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Nadja Litsch von RSM Ebner-Stolz. Wir sprechen über das Thema Unternehmensnachfolge und noch kurz vor der Werbung habe ich es angesprochen. Da kann es ja bisweilen schon echt zur Sache gehen in den Familien und es kommen Dinge hoch, die irgendwie gar nichts eigentlich mit der Unternehmensnachfolge zu tun haben, weil noch ein alter Streit sozusagen in der Sphäre schwebt. Erleben Sie das oft?
Ja. Also das erleben wir regelmäßig, dass es tatsächlich dann Streit gibt in den Familien. Sind halt Familienunternehmen und da gehören natürlich solche Sachen mit dazu.
Machen wir mal ein Beispiel, was könnte das denn sein?
Ja, also ich glaube, dass, was wir zum Beispiel erleben oder wo oft das Problem daran liegt, ist, dass die Nachfolgeregelung gemacht wird, ohne dass alle einbezogen sind. Und jetzt haben wir zum Beispiel, wir sind ja auch sehr als Berater sehr analytisch, zahlengetrieben. Mhm. Wir gucken uns die Gesetze an. Wir machen dann einen Vorschlag, der möglichst günstig ist, der steuerlich gut ist, der umsetzbar ist. Wir gucken uns die Verträge an. Das machen wir dann oft zusammen mit dem, ich sage jetzt, Patriarch. Das ist alles sehr zahlen- und analytisch getrieben. Und dann haben wir einen super Vorschlag und plötzlich rasten aber die Frauen aus. Ich überspitze jetzt extra. Ne? Die
Ehefrau. Oder auch andersrum, ja.
Oder umgekehrt. Aber ich nehme jetzt ein Beispiel. Da war wirklich die Frau total sauer, dass sie da überhaupt gar nicht berücksichtigt ist, ihre Meinung nicht gehört wurde, die sich ja trotzdem einfach das ganze Leben auch da irgendwie mit eingebracht hat. Dann waren nur die Kinder berücksichtigt. Wie wird ihr Lebensstandard gehalten? Zwischen den Kindern sind auch immer, wie in jeder Familie, noch irgendwelche Befindlichkeiten. Dann geht es plötzlich um Benachteiligung. Und man versucht das dann oft mit so logischen, analytischen Argumenten zu begründen, sagen, das ist doch eine Top-Lösung. Für die Familie ist das aber manchmal keine Top-Lösung, weil da ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Und das sind dann die Fälle, wo es dann Streit gibt. Vielleicht nachvollziehbar aus dem psychologischen Moment, aber ist eigentlich schade, weil dann der Prozess nicht gut gelaufen ist, weil man das einfach im Vorfeld irgendwie versuchen muss mitzunehmen, damit es eben keinen Streit gibt.
Weil der beste ist ja Streit ist einer, würde ich eben auch sagen, der erst gar nicht aufkommt.
Genau.
Was bedeutet das ganz genau für den Prozess? Also, dass Sie erstmal, bevor Sie sich die ganzen Zahlen anschauen, erstmal die Menschen anschauen und versuchen herauszufinden, wo sind da vielleicht noch köchelnde Herde oder wie geht man da ran?
Also zumindest die Situation zu verstehen, dass man nimmt nicht gleich alle mit in den Prozess, dann wird es nicht mehr handelbar. Ja. Aber dass man mal versucht, wer ist denn da, in welcher Konstellation, was stellt sich denn derjenige, der übertragen will, vor. Aber dann erarbeiten wir schon ein Konzept. Und bevor das aber quasi in Stein gemeißelt ist, dann wäre schon wichtig, dass man dann auch mit den Beteiligten spricht und sagt, so haben wir uns das aus den und den Gründen vorgestellt, das sind die Beweggründe, das sind die Vorteile aus rechtlicher Sicht, aus steuerlicher Sicht. Und wenn dann aber Gegenwehr kommt oder das, dass man dann sagt, okay, was sind denn deine Bedenken oder deine Gründe? Und dann kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch anpassen. Aber ich glaube, diese offene Kommunikation mit den Beteiligten, die hilft da ganz viel. Ich habe einen Fall erlebt, den haben nicht wir beraten. Wir sind da relativ spät, bin ich dazugekommen und habe mir das angeschaut und habe gesagt, boah, wenn ich die Schwestern wäre in dem Fall, das war noch eine sehr alte Konstellation es geht typischerweise an den Sohn. War auch nachvollziehbar.
Gibt's ja auch oft hier, der Erstgeborene sozusagen, genau. Wie damals mit den Höfen.
Ja. Wo es noch sagt, das ist ganz klassisch, einer bekommt's und die anderen sind raus. Alles nachvollziehbar aus bestimmten Gründen, aber in der Konstellation auch beraten von auch sehr traditionellen Beratern, die da einfach auch noch einen anderen Blick vielleicht drauf haben, als vielleicht ich das jetzt zum Beispiel habe. Mhm. Ich habe sofort gesagt, boah, wenn ich Frau in dieser Familie wäre, ich wäre stinksauer. Man wollte es dann aber nicht mit denen besprechen. Und am Ende war die ganze Familie eigentlich zerstritten. Das fand ich persönlich total schade, weil ich glaube, da hätte man ganz viel mit einem Einbezug auch wegkriegen können. Ne? Aber
Verstanden. Was macht man denn, wenn jetzt sozusagen ein Unternehmensnachfolger dasteht, der sagt, ich habe Lust drauf, alle haben sich geeinigt, aber der kann nicht. Also er kann es einfach fachlich nicht.
Der Nachfolger
kann ja auch passieren.
Jetzt.
Ja, ganz genau.
Ach, das passiert eigentlich selten, weil die Unternehmer, die haben schon, ich sage ja, das sind schon gute Unternehmer und die haben da schon einen guten Blick für. Also das habe ich jetzt ehrlicherweise nie erlebt, dass das wirklich an jemanden gegangen ist, der dafür nicht geeignet ist. Das passiert in der Praxis selten, würde ich sagen.
Dann nehmen wir mal die Perspektive ein desjenigen, der das Unternehmen überträgt. Wenn das dein Lebenswerk ist, ja, dann ist es ja nicht nur das, sondern es ist im Zweifelsfall auch deine Altersvorsorge, deine persönliche Daseinsberechtigung und so weiter. Weiter, ja. Was kann man genau diesen Herrschaften denn als Tipp mitgeben, wie sie denn auch, sag ich mal, loslassen können, aber vielleicht auch ihren Ruhestand sozusagen abgesichert haben und vielleicht auch ihre soziale Position?
Also der Tipp, den man mitgeben kann, es gibt für alles eine Lösung. Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, man muss unterscheiden, einmal die finanzielle Situation. Ist man so ausgestattet auf privater Ebene, dass man guten Gefühls sagen kann, ich kann jetzt den Rest meines Lebens mit meinem Lebensstandard, mit dem, was ich bereits habe, vollbringen. Wenn das ist mal die eine Seite. Ansonsten muss man eine Regelung finden, wo man vielleicht schon was überträgt, aber einen Niesbrauch zurückbehält oder vielleicht nur einen Teil der Anteile überträgt. Also da ist viel möglich, aber ich glaube, das spielt eine wichtige Rolle, wie sicher fühlen sich die übertragen mit dem, was sie haben, um ihren Lebensstandard zu halten. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist vielleicht eher dieser emotionale Aspekt. Ich habe plötzlich nichts mehr zu sagen. Ich war hier immer der das alles gelenkt hat und jetzt soll ich raus. Auch da, ja, ist schwierig manchmal in Konstellationen, gerade wenn vielleicht die Jüngeren es anders machen würden und dann prallt da vielleicht auch manchmal kulturell was aufeinander. Aber auch da sieht man relativ schnell, wie gut die miteinander funktionieren. Ne? Da ist vielleicht auch so ein schrittweises Übertragen und Reinkommen auch immer eine gute Lösung. Aber der Rat ist es, für alles gibt es irgendeine Lösung.
Steuerlich ist natürlich immer Hochrelevanz, hat eine hohe Relevanz. Also sprich, am Ende gibst du es dem Staat oder halt auch nicht? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also zum Beispiel eine vorweggenommene Erbfolge gibt es ja beispielsweise auch. Gibt es da ein Patentrezept?
Nein, Patentrezept gibt es, wie gesagt, in der Nachfolge eigentlich nie. Vorweggenommene Erbfolge machen ganz, ganz viele. Aus verschiedensten Gründen, dass man eben vielleicht auch gerade jüngere Kinder frühzeitig in so ein Unternehmen ranführt. Dass man sagt, man macht nicht eine volle Übertragung, sondern schrittweise, steuerlich ist es natürlich, im Moment haben wir noch diese attraktiven Begünstigungen für die Übertragung von Betrieben insbesondere, ist ja zur Sicherung der Arbeitsplätze im Wesentlichen. Ist trotzdem, auch wenn es jetzt im Koalitionsvertrag ja nicht drin stand, irgendeine geplante Änderung, immer so ein Dauerdamoklesschwert, würde ich sagen. Es wird immer wieder diskutiert, wir haben ja auch da noch anhängige Rechtsprechung, ob es da doch wieder Schlupflöcher gibt oder Überbegünstigungen. Also das ist was, wo immer so eine gewisse Unsicherheit herrscht. Mhm. Insofern hat es natürlich steuerlich auch, ist es im Moment noch sehr attraktiv, da Vermögen schon zu Lebzeiten zu übertragen, falls sich da was ändert. Ne? Das ist, hat sich ja auch schon verschärft in den letzten Jahren im Vergleich zu früher. Aber das ist immer so ein Damoklesschwert.
Spielt es eine Rolle, dass man dann auch kein Ass mehr sozusagen in der Hand hat? Ja? Also wenn du es dann sozusagen vorweggenommen überträgst, ist das ein Thema?
Ich glaube, das ist nicht der Hauptbeweggrund. Also erlebe ich in den ganzen Diskussionen tatsächlich so nicht. Nee.
Was passiert denn, wenn kein Nachfolger da ist? Passiert ja auch. Mhm. Ja? Also entweder du hast keine Kinder oder sie haben keine Lust drauf oder sind nicht geeignet oder wie auch immer. Und da habe ich jetzt so ein Lebenswerk und was mache ich denn jetzt?
Ja, auch da ist vielleicht die Frage, woran liegt es? Wenn jetzt wirklich physisch keiner da ist, sage ich jetzt mal, man hat keine Kinder zum Beispiel, dann ja, klar, kann man in der entfernteren Verwandtschaft vielleicht gucken, ne? Oder Nichten, Neffen, ob da irgendwie jemand ist, der im weiteren familiären Kreis da Interesse hat. Vielleicht gibt's auch langjährige, loyale, gute Mitarbeiter. Ist auch gerade in vielleicht nicht ganz so großen Betrieben auch immer mal wieder ein Thema, dass man sagt, man lässt vielleicht Mitarbeiter das weiterführen. Oder natürlich Fremdinvestoren, das ist natürlich auch immer eine Option. Auch da kann verschiedene Gründe haben. Man kann auch sagen, ich habe vielleicht Nachfolger, aber wir haben uns so rausentwickelt aus dem Geschäft. Wir brauchen neuen Impuls, neue strategische Partner. Auch dann sind vielleicht auch Fremdnachfolger auch eine Option. Ne? Auch hier alles Einzelfall.
Ja, und manchmal geht es ja schon auch um das Thema Geld. Oder oft geht es ja letztendlich auch darum. Ja. Also wenn du jetzt als auch solides Familienunternehmen dein Geschäft gemacht hast, du hast deinen Claim sozusagen abgesteckt, aber die Herausforderungen, die bekommen wir ja tagtäglich mit da draußen im Markt. Mhm. Du musst investieren, du brauchst viel Geld, du musst skalieren, du musst irgendwo mit Technologien umgehen, du brauchst Netzwerke und dergleichen. Wo könnte ich mir schon auch vorstellen, der eine oder andere dann sagt, naja, also bis hierhin war das schon in Ordnung, aber jetzt wird das, glaube ich, echt eine Nummer zu groß, weil wir einfach nicht mehr dem Markt sozusagen gewachsen sind und den Herausforderungen. Passiert das?
Ja, ob man es deshalb gleich an Fremde verkauft, ist die andere Frage. Das ist immer, wie gesagt, situationsgeschuldet. Fremdgeschäftsführer reinholen ist natürlich auch erstmal eine Option, dass man sagt, man holt sich vielleicht jemanden nochmal mit einer anderen Kompetenz oder einem anderen Blick auf die Dinge rein. Aber klar, es ist passiert auch, ja.
Dann kommen wir so langsam aber sicher zum Ende unserer heutigen Sendung. Geben Sie unseren Zuschauern doch noch ein Fazit mit, wenn es um das Thema geht, Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen.
Also das Hauptfazit ist, frühzeitig sich wirklich drum kümmern und zwar nicht mit einer Idee, sondern in den Prozess einsteigen. Mhm. Man merkt immer, in dem Prozess kommen noch mal viele Themen hoch, gerade wenn jüngere Kinder auch vielleicht involviert sind, auch zu prüfen, braucht man vielleicht ein Familiengericht, eine Zustimmung, Ergänzungspfleger. Was heißt das mit den Vermögenswerten, Entnahmeregelungen? Braucht man vielleicht auch eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt? Also es hängt viel dran, deshalb früh in den Prozess einsteigen, Transparenz reinbringen, kommunizieren, Streitpotenzial vermeiden. Und auch für den Fall der nicht geplanten Nachfolge, zum Beispiel für einen Todesfall, immer einen Notfallkoffer parat haben, mit Vollmachten, mit Sonstigem, dass das Unternehmen weiterlaufen kann.
Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Nadja Litsch von RSM Ebner-Stolz.
Sehr schön,
dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn wir uns spätestens in 2 Wochen wiedersehen. Bis dahin, Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.